Eine Welt ohne Kunststoffe. Das kann sich heute niemand mehr vorstellen. Überall umgeben uns diese Materialien. Der erste Griff am Morgen gilt dem Wecker mit seinem Plastikgehäuse, der zweite der Brille mit ihren Kunststoffgläsern oder der Zahnbürste. Und so geht es weiter. Viele Verpackungen bestehen aus Plastik. Genau wie Autobauteile, Textilfasern, Taschen und Schuhe. Kunststoffe sind leicht und doch belastbar, vielseitig und fast immer preisgünstig. Ihr Siegeszug begann 1869 mit Zelluloid und er ist noch lange nicht zu Ende. Doch inzwischen zeigen sich auch die Probleme der Kunststoffwelt. Nach dem Gebrauch wird aus Plastik letztlich das Treibhausgas Kohlendioxid, egal ob der Kunststoff verbrannt wird oder verrottet. Daran ändert auch das Recycling der Materialien nichts. Und der Rohstoff Erdöl steht nicht unbegrenzt zur Verfügung. Ersatz muss her. Zum Beispiel Maisstärke, aus der Verpackungsfolien hergestellt werden können. Oft wird behauptet, Materialien aus solchen nachwachsenden Rohstoffen belasten die Atmosphäre nicht mit Kohlendioxid. Doch das stimmt nicht ganz, sagt Dr. Harald Käpp vom Verband European Bioplastics.
Sie sind also CO2-neutral, nicht im wirklich strengen Sinn, aber sie haben CO2-Vorteile gegenüber normalen Kunststoffen. 30% besser als Minimum, teilweise wirklich 70-80% geringere CO2-Emissionen.
Kunststoffe aus pflanzlichen Rohstoffen. Daran arbeiten Chemiker weltweit. Die erste Großanlage ging 2005 in den USA in Betrieb. Dort, mitten im nordamerikanischen Maisgürtel, stellt die Firma Cargill jährlich 140.000 Tonnen Kunststoffe aus Mais her. Viele kleinere Unternehmen weltweit bringen es zusammen fast noch einmal auf die gleiche Menge Biokunststoffe. Bei 250.000 Tonnen lag ihre Weltproduktion im Jahr 2007. Das klingt eindrucksvoll, ist aber gerade einmal 1 Promille der gesamten Kunststoffmenge. Damit dieser Anteil steigt, ist noch viel Forschung nötig. Denn für viele Anwendungen gibt es bisher noch keine geeigneten Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Keine Polymere, wie es im Fachjargon heißt. Zum Beispiel bestehen Dämmplatten für Hauswände nach wie vor aus Polystyrol, besser bekannt als Styropor. In einer Laborhalle im Fraunhofer Institut für Chemische Technologie bei Karlsruhe demonstriert Dr. Axel Kaufmann,
dass man mit Werkstoffen, die auf Basis von Naturpolymeren basieren, synthetische Werkstoffe ersetzen kann mit nahezu gleichen Eigenschaften.
Auch hier ist Mais der Rohstoff. Um daraus Dämmplatten herzustellen, muss er aufgeschäumt werden. Dass so etwas im Prinzip möglich ist, weiß jeder Kinobesucher.
Popcorn ist eigentlich auch ein Biopolymer, das ist eigentlich Mais und wird über Feuchtigkeit und Hitze aufgeschäumt und man hat dann auch eine Schaumstruktur. Ist eigentlich auch dann irgendwo ein Schaumstoff basierend auf einem Biopolymer.
Popcorn verklebt allerdings, wenn es feucht wird und es schimmelt. Zum Isolieren von Gebäuden ist es also ungeeignet. Deshalb gehen die Karlsruher Forscher von Zellulose aus. Das ist der für Menschen unverdauliche Anteil von Mais und von anderen Pflanzen. Die Zellulose wird in einer chemischen Reaktion zu einem weißen Kunststoffpulver umgewandelt. Dieses grobkörnige Material kommt in eine Maschine in der Laborhalle, eine Art beheizten Fleischwolf, wo es geschmolzen und zu kleinen hohlen Kügelchen aufgeblasen wird. Ein leicht säuerlicher Geruch zeichnet die Kügelchen aus dem Pflanzenkunststoff aus. Der verschwindet allerdings, wenn man sie zum Dämmmaterial weiterverarbeitet.
Wenn man direkt eine Dämmplatte hier schäumen wollte, dann würde die Schaumstruktur wieder zusammenfallen, weil man das Material nicht so schnell stabilisieren kann. Und in dem Fall gehen wir den Umweg, ähnlich wie beim Styropor, dass wir Schaumpartikel herstellen, im Durchmesser von 5-6 mm etwa, und diese Partikel in einem zweiten Prozessschritt dann mit Heißdampf versintern zu Bauteilen.
Im heißen Dampf wird die Oberfläche der Kugeln ganz leicht angeschmolzen. Und dadurch kleben sie zusammen. Die entstehenden Platten sehen denen aus Styropor zum Verwechseln ähnlich. Sie kosten aber noch doppelt so viel und isolieren auch nicht ganz so gut. Beides will Axel Kaufmann noch verbessern. Ebenfalls aus Zellulose entwickelt die BASF eine Kunstfaser für Textilien. Dabei wird die Biomasse in einem Lösungsmittel aufgelöst und chemisch zu einer Faser umgewandelt, die versponnen werden kann. Textilien auf Stärkebasis gibt es bereits seit einigen Jahren, vor allem für sportliche Funktionskleidung. Schon bald wollen Forscher noch einen bisher ungenutzten Anteil der Pflanzen zu Textilfasern umwandeln, die sogenannte Hemicellulose. Ihr Baustein trägt den seltsamen Namen Furfural. Derzeit gibt es dafür nur Spezialanwendungen, zum Beispiel in der Gießereiindustrie und für Schmiermittel, sagt Wybren de Jong, Professor an der Universität Delft.
What it has in potential is rather much larger and it has been also in the past.
Das Potenzial dieser Substanz ist aber viel größer. In der Vergangenheit wurde es bereits genutzt. Bis in die 1960er Jahre war es eine wichtige Vorstufe von Nylon. Für die Herstellung von Kunststoffen gäbe es also einen großen Markt.
Damenstrümpfe aus Biomasse. Was vor knapp 50 Jahren unrentabel wurde, könnte sich jetzt, da das Erdöl zur Neige geht, wieder lohnen. Bis es soweit ist, muss aber noch viel Entwicklungsaufwand getrieben werden. Das gilt auch für ein anderes Konzept, das Chemiker derzeit verfolgen. Der Gedanke dabei? Pflanzen stellen Zellulose und andere Bestandteile ihrer Zellen aus Kohlendioxid her. Warum aber umständlich Biomasse aufarbeiten, statt den mehr als reichlich vorhandenen Rohstoff Kohlendioxid direkt in Kunststoffe umzuwandeln? CO2 zu Plastik. Das ist tatsächlich möglich. Wim Suttart, Professor an der Universität Gent in Belgien, erforscht ein mögliches Produkt.
Polybutylencycinat, das heute noch nicht auf dem Markt ist, aber mit Sicherheit in den nächsten Jahren auf den Markt kommen wird. Es ist ein ganz normales Kunststoff, sieht aus wie andere herkömmliche Kunststoffe, hat aber auch ein zusätzliches Vorteil in dem Sinne, dass es bioabbaubar ist und also nach der Verwendung können Sie es einfach auf den Komposthaufen werfen und damit wird es ja wieder zu CO2 eigentlich umgesetzt.
Aus diesem Material können biologisch abbaubare Verpackungsfolien hergestellt werden und genauso Babywindeln und andere Hygieneartikel. Bernhard Rieger ist Professor an der TU München und entwickelt einen anderen Kunststoff, bei dessen Herstellung CO2 benötigt wird.
Wir haben in den letzten 20 Jahren ganz wenige neue Massenkunststoffe in die Industrie eingeführt. Und ich sage überall, wo ich kann, dass ich überzeugt bin, dass dieser Kunststoff die Chance hat, nach vielen Jahren der erste große Massenkunststoff zu werden. Und je mehr wir aus dem Material machen könnten, desto günstiger lässt sich natürlich die Ökobilanz steuern. Aber so wie es jetzt aussieht, ist die für dieses Material positiv.
Die Rede ist von Polypropylencarbonat, kurz PPC. Und während er erzählt, klopft der Kunststoffexperte nicht auf Holz, sondern auf eine durchsichtige Plastikplatte, etwa so groß wie ein Blatt Schreibpapier.
Ein hochtransparenter, hochzäher Kunststoff, der da entsteht, der sicherlich in eine ganze Reihe von Anwendungen geht. Da interessiert sich die Welt dafür, das sind nicht nur wir hier in Deutschland, zum Beispiel die Folie hier. Ja? Das ist jetzt also so eine Mehrschichtfolie, die Sie da hören. Und Sie haben ja schon bei der Platte gesehen, die ist nicht nur hochtransparent und zäh, sondern die fühlt sich auch noch gut an. Das nennt man Haptik.
Wozu genau eine Folie gut sein soll, die sich angenehm anfühlt, darauf hat Bernhard Rieger noch keine Antwort. Aber er ist sicher, dass es Anwendungen gibt für so ein Material. Und er ist überzeugt davon, dass man aus PPC noch viel mehr machen kann. Einen faserverstärkten Kunststoff, Textilfasern, chirurgische Nähte, Stoßstangen, Joghurtbecher. All das je nach Bedarf auch hitzestabil oder biologisch abbaubar. Seine Fantasie kennt offensichtlich keine Grenzen. Nur die Produktentwickler setzen bisher nicht um, was sich der Experte vorstellt. Nur mal angenommen, CO2 ließe sich tatsächlich in einen Massenkunststoff verwandeln. Und zwar zu einem so wichtigen wie etwa Polypropylen, aus dem Autoarmaturen und Joghurtbecher bestehen. Würde die Chemie damit überhaupt eine nennenswerte Menge Kohlendioxid verbrauchen? Bernhard Rieger.
Die Kunststoffe, die wir gerade besprochen haben, da wird man im besten Fall über einige Millionen Tonnen mal irgendwann reden. Ich bleibe mal beim Polypropylen als Beispiel. 2010 ca. 55 Millionen Tonnen weltweit. Das ist eine gewaltige Menge. Und ob man mit den Polycarbonaten, die wir hier mit CO2 aufbauen können, jeweils so weit kommen, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, selbst wenn wir so weit kommen, werden wir vielleicht neue Kunststoffe haben. Es wird CO2 nutzen, aber die CO2-Bilanz nicht wahnsinnig verändern.
Im allerbesten Fall könnte gut 0,5% des laufend entstehenden Kohlendioxids in Chemieprodukte verwandelt werden, haben Fachleute ausgerechnet. Der Treibhauseffekt lässt sich also durch neue Kunststoffe sicher nicht nennenswert verringern. Und auch sonst weisen diese Materialien, ob aus Pflanze oder direkt aus CO2, noch eine Reihe von Problemen auf. Zum Beispiel die sogenannte Polymilchsäure auf der Basis von Maisstärke, aus der unter anderem Einweggeschirr hergestellt wird. Der reine Biokunststoff ist dafür alles andere als ideal. Er ist brüchig, wird mit der Zeit feucht und klebrig und löst sich bei 50 Grad vollends auf. Damit die Suppe nicht durch den Teller tropft, werden Zusätze auf Erdölbasis beigemischt. Denn kaum jemand würde einen Kunststoff verwenden, der zwar aus nachwachsenden Rohstoffen stammt, aber nicht die gewohnte Qualität hat, sagt Harald Käpp vom Verband European Bioplastics.
Meistens geht man danach, das technisch Beste und das ökonomisch Wirtschaftlichste herauszuholen. Das heißt, das sind dann oft auch Mischungen von beiden. Wobei der Trend, denke ich, kann man schon ganz klar sagen, und auch ein starkes Entwicklungsziel ist der Einsatz nachwachsender Rohstoffe und eben nicht jetzt konventionelle Erdölchemie damit zu betreiben.
Auch bei anderen Kunststoffen auf der Basis nachwachsender Rohstoffe gehen die Unternehmen einen pragmatischen Weg und mischen Erdölprodukte dazu. Technisch ist das kein Problem, denn Kunststoffe sind ohnehin keine reinen Substanzen wie viele andere Chemikalien. Sie enthalten meist mehrere sogenannte Polymere, also Kunststoffgrundmaterialien, und immer Zusatzstoffe, Bindemittel, Stabilisatoren, Weichmacher. Nur wenige dieser Zusätze können ebenfalls auf pflanzlicher Basis gewonnen werden. Eine dieser Ausnahmen entwickelt Pierre Galzot am Institut für Katalyse und Umwelt der Universität Lyon.
Everybody knows the smelling of some PVC.
PVC und andere Plastikprodukte riechen manchmal eigenartig. Das ist nicht der Kunststoff selbst, sondern der Weichmacher. Viele dieser Substanzen sind gesundheitsschädlich, zum Beispiel die Phthalate, die deshalb in Europa nicht für Kinderspielzeug aus Plastik verwendet werden dürfen. Es ist aber auch möglich, aus pflanzlichen Ölen weniger schädliche Weichmacher herzustellen.
Weil es noch nicht so weit ist, verlassen sich die großen Chemieunternehmen in diesem Punkt auf die bewährten Zusätze auf Erdölbasis. Inzwischen sind einige Mischkunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen und konventioneller Erdölchemie auf dem Markt. Zum Beispiel versetzt die Münchner Wacker Chemie einen Stärkekunststoff mit einem herkömmlichen, petrochemisch gewonnenen Bindemittel. Dessen Anteil liegt bei höchstens einem Drittel. Er ist aber entscheidend für die Qualität des neuen Kunststoffs und damit für seine Marktchancen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch die Firma DuPont, bei der Bud Brinkgreve bis vor kurzem für die neuen Produkte zuständig war.
Wir haben gesehen, dass die meisten Kunden, die sagen, ja, Bio ist interessant und es ist gut, um etwas zu tun für die Umwelt, doch gleichzeitig wollen die den Qualität und den Funktionalität haben von den Produkten, wie die jetzt auch haben, auf Petrolbag.
Also auf der Grundlage der Erdölchemie, auf die bis jetzt nicht bei allen Anwendungen verzichtet werden kann. Was die Produktion der neuen Kunststoffe angeht, hält es Bud Brinkgreve für wichtig,
dass wir die bestehende Infrastruktur dafür anwenden und nicht eine komplett neue Industrie bauen, weil das kostet natürlich auch viel Energie und CO2. Aber jetzt lassen wir die bestehende Infrastruktur bestehen und verwenden wir nur die nachwachsenden Rohstoffe dabei, um das dann auch umweltfreundlicher zu machen.
In der Kunststoffwelt ist also einiges in Bewegung gekommen. Viele Forscher und Unternehmen halten es für sinnvoll, den Rohstoff Erdöl zumindest zu ergänzen und dabei klimafreundliche Materialien zu nutzen, die aus Biomasse oder direkt aus CO2 gewonnen werden. Doch die Erdölchemie hat 140 Jahre Vorsprung. Deshalb ist noch viel Entwicklungsarbeit nötig, bis die neuen Kunststoffe so gut sind wie die herkömmlichen, sagt Wim Suttard von der Universität Gent.
Das ist eine Technologie, die oft noch in der Anfangsphase steht und entsprechend noch nicht die Effektivität hat von der klassischen petrochemischen Technologie. Und das ist ein Problem und daran müssen wir arbeiten.